Auch euch Jugendlichen gute Zeit. Es wird etwas leerer, aber es ist schön, dass ihr alle da seid. Ich habe so überlegt, nimmst du den Hall ein bisschen raus? Ich habe so gedacht, wie viel heute wohl kommen und wie viel zu Hause bleiben? Es gibt ja schon Gottesdienste, die ausfallen. Und ja. Genau, wir sind hier und Jesus ist hier. Noch ein bisschen den Hall raus, bitte. So ein großes Echo. Ich rede einfach mal weiter, bis die Sprache etwas besser rüberkommt. Okay, es geht heute um unsere Leidenschaft. Ist immer noch so ein Pfeifen drin. Unsere Leidenschaft. Und ich fand es so schön, dass das Lied, was die Band beschäftigt schon seit Wochen, jetzt ist es, glaube ich, besser, dass das so gut dazu passt. Das ist sehr öfter so. Vor 2 Wochen war das auch so. Und wir sprechen uns gar nicht ab. Vor 2 Wochen hat es total gepasst zu der Predigt. Ich glaube, vor 2 Wochen... War da der Klaus dran, oder? Genau, und das passte total gut. Oh, das ist immer noch drin. Guckt doch mal, dass ihr das rauskriegt, dieses Pfeifen. Gut. Also, mein Thema ist, meine Leidenschaft am Brennen halten. Und so wie euch beschäftigt mich das Thema Leidenschaft seit einiger Zeit. Und wie ich sie am Brennen halten kann und was ich dafür tun kann, dass sie nicht erlischt. Und tatsächlich habe ich gemerkt, dass meine Leidenschaft etwas zurückgegangen ist. Gut, da könnte man sagen, okay, das liegt am Alter. Und es ist dann ja auch gut, vielleicht ist das ja sogar von Gott, weil dann ist es nicht so schwer, nächstes Jahr die Gemeinde in andere Hände zu übergeben und aus der Leitung rauszugehen. Das ist ja dann leichter. Aber ich glaube nicht, dass das so sein muss. Ich möchte auch im hohen Alter noch Leidenschaft für Jesus bewahren. Und ich möchte leidenschaftlich sterben. Irgendwann mal. Und es gibt einen Gemeindegründer, der hat eine Gemeinde gegründet, als er 78 war. Und nicht in seinem Heimatland. Das ist nämlich ein Engländer gewesen, sondern in Rumänien. Und die sind tatsächlich von England nach Rumänien gegangen und haben dort Straßenkinderarbeit gemacht. Und daraus ist eine Gemeinde entstanden und daraus ist eine Vineyard-Bewegung in Rumänien entstanden. Inzwischen ist er bei Gott, aber er hat es, ich weiß nicht, ob er es bis 90 gemacht hat oder so, ich weiß es nicht. Seine Frau ist einiges jünger, aber sie haben das zusammen gemacht. Er hat Leidenschaft gehabt, noch bis zum Schluss. Also, es ist keine Frage des Alters und ich möchte mich nicht damit zufrieden geben. Und ich bin so froh, dass es mir aufgefallen ist. Wir hatten letztens ein Staff-Meeting von den Mitarbeitern in Vineyard Deutschland, Österreich, Schweiz, also auf Dachebene. Da habe ich ja auch so ein paar Aufgaben. Und wir hatten eine kleine Gruppe zum Thema Gemeindegründung. Und wir haben uns gefragt, wie ist das eigentlich? Wir brauchen Gemeindegründer. Wir haben so wenig Gemeindegründer. Und dann haben wir uns gefragt, woran liegt das? Und dann habe ich gesagt, es liegt daran, wir brauchen leidenschaftliche Leute. Und dann waren wir uns einig, Reinhard Rehberg und ich. Reinhard Rehberg hatte diese Gruppe moderiert, dass wir, als wir angefangen haben, echt leidenschaftlich waren. Er hat sein Einfamilienhaus verkauft, weil er das dann nicht mehr bezahlen konnte, weil er einfach weniger verdient hat als Gemeindeleiter und ist dann in eine Wohnung gezogen. Ich habe gesagt, und wenn ich als Klofrau arbeiten muss, ich mache es, weil ich hatte nichts anderes gelernt als Theologie. Und jetzt noch eine Ausbildung zu machen in irgendwas, da habe ich gesagt, okay, als Klofrau kann ich auch noch evangelisieren und von Jesus erzählen. Das war Leidenschaft. Und dann haben wir festgestellt, Oh, ich habe mich dann gefragt, würde ich das heute auch noch so machen? Ich habe damals auf den Beamtenstatus verzichtet und auch auf eine Menge Gehalt. Oh, und da dachte ich, weiß nicht. Wir sind auch ein bisschen etabliert. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass das so wichtig ist, die Leidenschaft am Brennen zu halten. Und dass das auch, dass es herausfordernd ist. Aber wir wollen das. Ich will das. Und so habe ich dann gedacht, es sind ja einige auch in meiner Generation hier, die schon lange mit Jesus unterwegs sind und vielleicht geht es dem einen oder anderen ähnlich, dass die Leidenschaft so ein bisschen runtergegangen ist. Und dass es noch mehr betrifft. Von daher möchte ich jetzt zwei Predigten halten, diesen Sonntag und nächsten Sonntag. Darf jetzt zweimal hintereinander mal wieder. Über das, was unsere Leidenschaft wieder anzündet. Und dann zuerst mal über einen Leidenschaftskiller, heute, nächsten Sonntag, einen anderen Leidenschaftskiller. Es gibt bestimmt noch mehr, aber ich hatte dann gedacht, ich beschränke mich heute auf einen, weil er ist mir immer mehr zu eingefallen. Und der zweite, der kommt dann nächsten Sonntag. Und ein Leidenschaftskiller heißt, wir verlieren Jesus und das Ziel aus den Augen. Und ich lese dazu Hebräer 12, 1 folgende. Da heißt es, darum auch wir, weil wir so eine Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zu Rechten von Gottes Thron gesetzt. Richtet also eure Aufmerksamkeit auf den, der solche Anfechtungen von Seiten der Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und mutlos werdet. Also lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Damit wir nicht ermatten und mutlos werden. Der Hebräerbrief ist übrigens so ein Brief für Ermattete und Mutlose. Der ist geschrieben in eine Verfolgungssituation hinein. Sie waren schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs. Es ist ja auch einer der etwas späteren Briefe. Und sie waren müde geworden. Und sie erlitten Verfolgung. Es gab Schwierigkeiten. Und dann haben sie sich gefragt, ob es sich lohnt, bei Jesus zu bleiben. Diejenigen, die schon eine Weile mit ihm unterwegs waren. Es war mühevoll geworden. Und sie sind dann teilweise lässig geworden in ihrer Nachfolge. Es gibt so einen Satz, da heißt es, verlasst eure Versammlungen nicht. Sehr aktuell, finde ich. Verlasst eure Versammlung nicht. Also so ganz praktische Sachen gibt es da auch drin. Und dann wird aber neu Jesus vor Augen gemalt als der hohe Priester, der auch selber sich voll reingegeben hat und das Leiden nicht gescheut hat. Ja, der erste Leidenschaftskiller, wir verlieren Jesus und das Ziel aus den Augen. Es kann passieren, wir waren am Anfang begeistert von Jesus und dem Ziel und irgendwann haben wir es vergessen. Wir haben vergessen, was uns am Anfang fasziniert hat. Es ist alles so normal geworden. Wir denken nicht mehr daran, wohin wir eigentlich laufen. Gott ist normal, Jesus ist normal, Gottesdienst ist normal, es wird auch alles etwas unemotionaler, vielleicht ist sogar die Freude weg. Und uns ist nicht mehr bewusst, warum wir uns einmal für Jesus entschieden haben und was wir dabei erlebt haben und was er uns geschenkt hat. Da heißt es in einem Vers in den Sprüchen, Sprüchen 29, ohne prophetische Offenbarung verwildert das Volk. Selig ist es, wenn es die Unterweisung bewahrt und befolgt. Man kann auch übersetzen, ohne Vision verwildert das Volk. Das heißt, wenn ich nicht mehr weiß, wohin ich laufen soll, ist es auch egal, wie ich lebe, und dann verwildere ich. dann lasse ich mich gehen, denn ich brauche ein Ziel. Wenn jemand kein Ziel in seinem Leben hat, das gilt auch so oft ganz normaler Ebene, ist die Gefahr, dass er verwahrlost, verwildert, es ist doch alles egal. Es gibt ein paar G-Light-Kids, die haben, wenn man sie fragt, was sie werden wollen, ja, wir wollen Hartz IV werden, weil sie offensichtlich über Generationen nichts anderes mitgekriegt haben. Das ist völlig normal. Und dann haben sie auch keine Energie, sich anzustrengen. Und dann bleibt das auch so. Und dann verwildern sie, dann verwahrlosen sie. Aber das kann uns auch in unserem Glauben passieren, dass wir verwildern, dass wir verwahrlosen. Paulus spricht oft von einem Ziel, zu dem wir berufen sind. Sogar spricht er von einem Wettkampf. Und es geht darum, den Siegespreis zu gewinnen. Da heißt es in Philipper 3, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder dass ich schon vollkommen wäre, aber ich strecke mich danach aus, es zu ergreifen, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Das Ziel vor Augen jage ich dem Siegespreis hinterher, der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Was für ein dynamisches Bild. Ein Wettkämpfer. Mich begeistert das, wenn ich Leute sehe, egal in welcher Disziplin, die alles geben, um etwas zu erreichen und die leidenschaftlich sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es kann ja die Disziplin kann ja unterschiedlich sein. Aber mich fasziniert das, wenn jemand investiert, um etwas zu bewegen, etwas zu erreichen. Ich habe gerade die Biografie von Michelle Obama gelesen und bin tief beeindruckt von dieser Frau. Aufgewachsen in einem armen Viertel, in einem schwarzen armen Viertel. Vater krank, schon ziemlich früh, aber hat gearbeitet als kranker Mensch, als MS-kranker Mensch. Und sie ganz beengt aufgewachsen. Und die Eltern haben unglaublich viel investiert in sie, dass sie etwas aus ihrem Leben machen kann. Und dann hat sie sich unglaublich angestrengt und ganz viel geschafft. Und irgendwann hat sie, also vielleicht habt ihr sie alle gelesen. Wer hat die Biografie gelesen? Sonst höre ich auf, das zu erzählen. Du hast sie gelesen. Noch jemand? Noch niemand. Okay, dann erzähle ich noch ein bisschen. Dann hat sie Barack kennengelernt und sie hat in so einem Schickimicki-Büro gearbeitet als Juristin. Er ist ja auch Jurist. Und er hat aber am Anfang schon, er war älter als sie, war aber im Studium hinter ihr, weil er sich so viel gemeinnützig engagiert hat, auch mit Kirchen zusammen. Gemeinnützig für die Armen. Und dann kam etwas Neues in ihr Leben, nämlich sie hat entdeckt, es geht ja nicht nur darum, dass ich die Karriere mache und dass ich viel Geld verdiene und dass ich aus dem armen Milieu rauskomme, sondern es geht ja darum, dass ich das, was mir geschenkt wird, an Gaben einsetze für die Menschen. Das hat sie dann gemacht. Das haben sie gemeinsam gemacht. Sie hat dann diese Stelle gekündigt, hat dann bei der Stadtverwaltung angefangen in Chicago und hat sich eingesetzt für die Stadt und ganz stark für Schulen und ganz stark auch für Schwarze, für Arme und dann auch für Mädchen, für schwarze Mädchen, weil die sind ja noch am schlechtesten dran. Gibt ja dann so eine Abstufung, ne? Also Schwarze schon herausfordernd, Mädchen dann noch schwieriger. Und dafür hat sie sich dann eingesetzt, da haben sie sich gemeinsam eingesetzt. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Sie hat ein Ziel vor Augen und das haben sie auch während der ganzen Präsidentschaft, sind sie da weitergegangen und sie hat sich dann die ganze Zeit eingesetzt für schwarze Kinder und Mädchenbildung und für Ernährung. Das fand ich auch noch interessant. Sie hat dann gemerkt, hey, ich meine, das wissen wir ja alle, Amis sind größtenteils übergewichtig, weil sie so Fastfood viel essen und sie hat sich dann eingesetzt, dass auch in den Schulmensen gesundes Essen gemacht wird. Dann hat sie einen Garten im Weißen Haus angelegt und Schulkinder eingeladen, mit ihr im Dreck zu wühlen und hat ganz viel Gemüse angepflanzt. Und im Weißen Haus gab es dann immer frisches Gemüse Und auch darüber hinaus haben sie es weggegeben. Also sehr, sehr beeindruckend. Aber was da so deutlich war, diese Frau, aber beide, die sind leidenschaftlich. Und die kamen beide aus nicht einfachen Verhältnissen, er ja auch nicht. Also er hatte eine weiße amerikanische Mutter und einen kenianischen Vater. Und die hatten sich kennengelernt, als der Vater in den USA studiert hat. Und dann hat die Mutter aber irgendwann gemerkt, der hat ja noch eine Frau in Kenia. Naja, und dann hat sie sich getrennt. Logisch. Zwei Frauen, das geht irgendwie nicht. Und ja, und von daher hat er aber auch keinen einfachen Start gehabt. Ja, gut. Also, wir sind in einen Wettkampf gerufen. Das sagt Paulus. Und tatsächlich, es ist ja ein Unterschied, ob ich zum Beispiel Hobbyreiterin bin oder ob ich irgendwann beim Chio starten will. Das macht einen Unterschied für meine Art zu reiten. Also wenn ich Hobbyreiterin bin, dann kann ich sagen, oh, heute ist 10 Grad minus, da gehe ich nicht, das ist ja viel zu kalt. Oder 40 Grad plus, das geht auch nicht. Oder heute fühle ich mich nicht so. Aber wenn ich auf dem Chio reiten will, dann muss ich jeden Tag üben, jeden Tag trainieren. Genau, wenn ich jetzt Klavier spiele, so für mich, dann ist es egal, ob ich jeden Tag übe. Aber wenn ich eine Aufnahmeprüfung irgendwo bestehen will, an irgendeinem tollen Orchester, dann muss ich jeden Tag üben. Und wenn ich das nicht tue, verliere ich meine Fingerfertigkeit oder die Muskeln bilden sich zurück. Und dann muss ich wieder vorne anfangen. So ist mir gerade gegangen beim Reiten, weil ich so lange erkältet war, war ich 6 Wochen nicht. Und das erste Mal war dann richtig anstrengend. Weil da hat sich schon was zurück und dann natürlich Muskelkater. Okay, jetzt werden vielleicht einige sagen, aber Christsein ist doch kein Wettkampf. da geht es doch um Gnade. Gott nimmt mich doch so, wie ich bin. Und das ist doch auch das, was uns so freut. Er nimmt uns so, wie wir sind. Ja, das tut er. Aber, also es geht im Christsein weder um Sportlichkeit, noch Musikalität, noch Intelligenz, noch Hochleistung. Es ist kein Hochleistungssport. Aber es geht auch nicht um nichts. Es geht um was. Und es geht um viel. Und es geht eigentlich um viel mehr als Chio und tolles Orchester und sonstige tolle Sachen. Es geht um mehr. Und es geht um ein Ziel. Es geht um einen Lebensstil, der diesem Ziel entspricht. Es geht um Prioritäten. Es geht um Dranbleiben. Ja, und es geht auch um Üben. Es geht ja um Haltungen auch oft. Am Anfang, wenn wir neu Christ werden, verändern wir einiges an unserem Tun, hoffentlich. Also ich habe zum Beispiel als 17-Jährige zum Glauben gekommen und ich habe aufgehört abzuschreiben. Ich habe nämlich vorher auch abgeschrieben. Ich hatte so oft die Schule gewechselt, dass ich in Latein wirklich abgeschrieben habe. In Latein war es. Und in Physik und Mathe hatte ich dann so ein kleines Lineal, wo ich Formeln draufgeschrieben habe. Und habe das dann verwendet. Und dann wurde ich Christ und dann habe ich gedacht, oh, das kannst du jetzt nicht mehr machen. Ah, das ist Betrug. Und das habe ich dann aufgehört. Wenn man älter zum Glauben kommt, ist es vielleicht so mit der Steuer, dass man dann was ändern muss? Weiß ich nicht. Es gibt dann so Punkte, ne? Jeder weiß, was er hat ändern müssen. Und irgendwann wird das mit den Tatsünden weniger. Das ist auch dann normal, die Steuererklärung richtig zu machen oder nicht mehr zu betrügen oder nicht mehr zu lügen oder was auch immer jeder und so gemacht hat. Aber dann geht es ja tiefer und dann geht es um die Haltungen. Und die Haltungen sind so zäh und die Muster. Und da geht es echt um Üben. Es wäre so schön, wenn wir einmal beten würden und dann wäre das weg. Und wenn man so frischer, charismatischer Christ ist, glaubt man das ja oft. Einmal beten, ich löse mich von einer Lebenslüge, ich löse mich von einem Muster und dann ist es, und ich bitte einmal um Vergebung und dann ist es weg. Aber leider ist es nicht so. Diejenigen, die lang unterwegs sind, die sind dann merken, na, das ist nicht so. Ah, ich habe immer noch so Muster, so ganz üble. Und da geht es um Üben. Und ich finde das sehr ähnlich wie beim Sport oder bei der Musik. Die Hirnforschung hat ja inzwischen herausgefunden, dass es so richtige Hirnbahnen gibt, die sich einfräsen, so Autobahnen im Hirn, und die haben mit unseren Haltungen zu tun. Und deshalb ist es so schwer, da rauszukommen. Da muss sich richtig im Hirn was umbilden. Zum Beispiel das, was Susi gesagt hat am Anfang mit dem Negativreden. Das ist eine Haltung. Das fängt ja mit dem Denken an. Negativ denken und dann negativ reden. Oder so ablästern. Oder jammern über alles und oh, alles ist so übel und alles ist so schlecht. Oh, das ist Gift und damit bewirken wir in unserer Welt nichts Positives, aber das ist ein Muster und es ist eine Haltung und es braucht wie ein Umgewöhnen, ein Üben. Deshalb gibt es auch geistliche Übungen. Das muss immer wieder tun, immer wieder tun, immer wieder tun. Muskeln stärken. Ja. Gut, was bringt meine Leidenschaft wieder zum Brennen? Ich muss das Ziel wieder vor Augen haben. Und ich muss Jesus wieder vor Augen haben und das Ziel, zu dem Jesus mich berufen hat. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, der meine Leidenschaft wieder ans Brennen bringt. Es gibt noch ein paar andere, deshalb auch nächsten Sonntag noch die Fortsetzung, aber es hilft, sich zu erinnern an das, was uns am Anfang wichtig war. Warum bist du zum Glauben gekommen? Wozu hat er dich berufen? Wieso hast du einen Dienst begonnen? Was hat dich fasziniert an Jesus, als du Ja zu ihm gesagt hast? Das sind wichtige Fragen. Philipp und ich treffen uns ja jede Woche und besprechen all das, was so die Gemeinde betrifft und lesen. Es gibt ein bisschen auch um Theologie und um alles Mögliche. Und dann hatten wir den Vineyard-Abend vorbereitet, der ja am Freitag war. Und dann fragte er mich, sag mal, was ist eigentlich das Erbe, was du hinterlassen willst in dieser Gemeinde? Und es war eine gute Frage. Und es ist mir sofort was eingefallen. Ich muss da nicht lange überlegen. Das war nicht ganz tief vergraben, sondern es war ganz oben auf. Aber da habe ich gedacht, vielleicht habe ich das viel zu selten gesagt, dass er mich sogar fragen muss und er es nicht weiß. Ich weiß es nicht. Aber als ich das dann ausgesprochen habe, kam meine Leidenschaft wieder. Dann wusste ich wieder, ja, genau, dafür will ich leben, auch weiterhin. Das ist die Vision, die Gott mir gegeben hat. Egal, ob ich diese Gemeinde leite oder nicht. Das hat damit nichts zu tun. Dafür will ich leben und das möchte ich auch, dass das in der Gemeinde weiterlebt. Ich habe am Freitag schon einiges gesagt über dieses Erbe. Ich möchte es jetzt noch ein bisschen ausführen. Ich möchte wirklich, dass Menschen durch uns Jesus finden und seine Jünger werden. Das ist unser vornehmster Auftrag. Das hat mein eigenes Leben verändert und ich weiß nicht, wie es heute wäre ohne ihn. Und es hat mich fasziniert und Jesus fasziniert mich immer noch. Was wäre ich ohne ihn? Was wäre die Gemeinde ohne Jesus? Könnten wir vergessen. Ist ein netter Club, ja. Aber wie er gelebt hat, wie er umgegangen ist mit den Aussätzigen zum Beispiel, wie er umgegangen ist mit den Zöllnern, die jetzt auf der ganz anderen Seite waren, aber auch verachtet waren und wie durch die Begegnung mit ihm diese Zöllner zur Umkehr gebracht wurden, dass sie auf einmal geteilt haben, dass sie Jesus nachgefolgt sind. Wie er umgegangen ist mit den Armen, was er weitergegeben hat, die Bergpredigt, das ist gewaltig. Letztens kam ich ins Gespräch mit einer meiner Nachbarinnen bei einem Geburtstag. Wir feiern auch mal zusammen Geburtstag. Und dann, sie ist Atheistin. Und dann haben wir uns über Werte unterhalten und ob Religion was mit den Werten zu tun hat. Und ich habe ihr gesagt, hier in unserem Umfeld, wir sind zwar nicht mehr christliches Abendland, aber unsere Grundwerte, teilweise werden sie jetzt erschüttert, aber unsere Grundwerte sind in der Bibel verortet. Daher kommt die Menschenwürde. In den Ländern, die nicht christlich geprägt sind, wird die Menschenwürde oft mit Füßen getreten. Da muss man nur mal gucken, wie es in Russland ist. Da muss man gucken, wie es in Indien ist. Menschenwürde, der Mensch ist bei uns etwas wert. Das hat etwas zu tun mit unserem jüdisch-christlichen Erbe. Das kommt von Jesus. Und Jesus ist auferstanden, er lebt. Sein Reich ist so ein anderes Reich als die Reiche dieser Welt. Denn es ist ein Reich, was sich ausbreitet in unseren Herzen. Und es ist nicht an territoriale Grenzen gebunden. Ich will ihm folgen mit allem, was ich bin und habe. Und ich möchte, dass er in mir Gestalt gewinnt und dass Menschen in mir erkennen, wer Jesus ist. Dass ich eine Christusträgerin bin, dass ich durch mein Leben das Reich Gottes ausbreitet. Denn dazu sind wir berufen, wir alle. Durch unser Leben soll sich das Reich Gottes ausbreiten. Es wird es tun, wenn Jesus in uns lebt. Deshalb Jüngerschaft. Es geht nicht nur darum, dass wir eine Arche sind und auf den Himmel warten. Also wir sind gerettet aus der bösen Welt in die Arche hinein und warten darauf, dass wir irgendwann in den Himmel kommen. Nein, wir sind berufen, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und Gemeinde ist eine Kontrastgesellschaft. Bill Heibels hat einmal in einem Buch über Leiterschaft gesagt, Gemeinde sei die Hoffnung für die Welt. Das sind große Worte, aber ich glaube das. Wir haben etwas einzubringen, schon durch unsere Existenz in die Gesellschaft. Ich habe bei den Terroranschlägen das gedacht, letztens. Was ist das für ein Hass im Netz und real und für eine Gewalt? Da hat doch die Botschaft der Liebe, ist doch da sowas von wichtig. Wie kommen Menschen dazu, sowas zu tun? Die haben diese Liebe nicht erfahren. Die haben vielleicht alles Mögliche Schreckliche erlebt. Die müssen diese Liebe erfahren. Und diese Liebe müssen wir leben. Und Liebe ist nicht Hei-Tai-Tai, sondern Liebe, das sind Taten und das ist kraftvoll. Es gibt Zeugnisse von Menschen, es wurde in Indonesien letztens wurden etliche Leute exekutiert, die mit Drogen gehandelt hatten und die waren aber im Gefängnis zum Glauben gekommen. Und dann ging es auch um die Welt, ob die begnadigt werden und die sind nicht begnadigt worden. Und die haben dann, als sie erschossen werden sollten, für die Erschießenden gebetet. Die haben auch gesagt, wir tun keine Binden auf, was normalerweise ist, dass sie es nicht sehen. Sondern nein, wir gucken euch in die Augen, wenn ihr uns erschießt. Und die waren ein Riesenzeugnis für Jesus. Und das war die Liebe. Die hatten vorher, durften sie sich treffen und beten. Ein paar Tage. Das ist Liebe. Das ist diese kraftvolle Liebe. Das ist nicht die Ai-Tai-Tai-Liebe, sondern das ist eine kraftvolle Liebe. Und das haben wir weiterzugeben. Gottes Liebe verschlingt den Hass. Menschen, die sich geliebt wissen, brauchen keinen Hass. Die werden zur Liebe fähig. Und jeder, der zum Glauben kommt, ist einer mehr, der diese Liebe erfährt und seinen Hass zu Jesus bringen kann und diesen Hass von Jesus auflösen lassen kann. Wie so wegsaugen lassen kann. Und Gemeinde ist ein Ort, in dem diese Liebe lebt. Gemeinde ist ein Ort, wo diese Liebe nicht nur unter Gleichen lebt. Und da bin ich so glücklich drüber, dass wir über die Nationengrenzen hinweg zusammen sind und über soziale Grenzen hinweg zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr Kontakt hättet mit allen Arten von Menschen unter uns. Ich hätte es nicht, wenn ich nicht in dieser Gemeinde wäre. Mein Freundeskreis ist ziemlich homogen. Und ich vermute, dass das bei euch auch der Fall ist. Bei den meisten. Durch die Gemeinde ist er erweitert. Und das braucht es. Wir müssen auch in der Gemeinde ein Modell leben von Miteinander von den verschiedenen Nationen. Das ist Auftrag von Gott. Wir sind nicht mehr homogen, auch in unserem Land nicht. Und wer könnte uns besser helfen dazu als Jesus mit seiner Liebe? Wir sind Kontrastgesellschaft in dem, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Das merke ich immer wieder, wenn ich in unserem Stadtviertel im Arbeitskreis bin und sage, dass wir das alles hier selbst finanziert haben. Ja, wie? Wie viel seid ihr denn? Ja, 150 Erwachsene. Aha, wow. Und wir haben 500.000 Euro abbezahlt in den letzten 15 Jahren. Neben dem Normalen, den ganzen Gehältern und dem ganzen Normalen, Laufenden. Was ist das für ein Zeugnis? Dass wir unsere Finanzen verstehen als wir sind Haushalter, wir sind Verwalter von unserem Eigentum. Das ist ein Kontrast. Das ist etwas, was eine Botschaft hat in dieser Welt. Ich finde, wir sind Kontrastgesellschaft, da trage ich jetzt überhaupt nicht dazu bei, aber mit unserer Kinderfreundlichkeit. Wir haben, ich glaube, proportional, überproportional Kinder, Pflegekinder, Adoptivkinder und viele von euch haben mehrere Kinder. Das ist auch nicht mehr normal. Und das ist ein Zeugnis, diese Kinderliebe. Zu sagen, das ist auch ein Zeugnis für, es gibt eine Zukunft in dieser Welt. Wir sind nicht pessimistisch. Ich hoffe, wir Singles sind auch ein gewisser Kontrast zu vielem anderen, indem wir unser Single-Sein positiv leben und sagen, wir sind geliebt von Gott und wir lassen uns von ihm die Erfüllung schenken. Und wir müssen nicht suchen und weiß ich was und so unzufrieden sein und so versauern und so. Ich hoffe, dass das so ist. Das ist auch etwas Alternatives. Wir leben Kontrastgesellschaft, in dem wir hoffentlich nicht mitmachen bei Antisemitismus, Rassismus und irgendwo Ellbogenmentalität. Wir sind gerufen, einen Unterschied zu machen. Ich wollte noch einiges zu Corona sagen, aber das lasse ich jetzt weg. Ihr habt so viel davon gehört. Aber ich glaube, wir haben auch etwas zu sagen zu dem Thema Angst. Gestern rief mich eine Freundin an und sagte, ich habe so Angst, denn ich bin Risikoperson. Und das ist jetzt ganz bei uns in der Nähe. Und dann fragt sie, wie soll ich mit der Angst umgehen? Und sage, ja, mit der Angst kann man eigentlich nur so umgehen, dass wir zu Jesus gehen. Weil sonst gibt es da nichts. Das ist nicht rational. Da brauchen wir Jesus und da brauchen wir seine Liebe und da brauchen wir seinen Frieden. Und das brauchen auch unsere Mitmenschen. Und wenn wir Mitmenschen sehen, die Angst haben, oder wenn wir es selbst haben, lasst uns zu Jesus gehen und lasst uns mit unseren Mitmenschen zu Jesus gehen und sagen, darf ich mit dir beten? Also wir können ja sagen, ich gehe mit meiner Angst so um, dass ich zu Gott gehe, dass ich zu Jesus gehe, dass ich bete und dass es mir dann besser geht. Wenn du möchtest, kann ich mit dir beten, dass es, ja, dass Gott dich auch beschenkt mit Frieden. Das wäre da so eine Botschaft, die wir zu sagen hätten. Okay, bis dahin, das ist jetzt etwas länger geworden, als ich dachte. Lass uns doch einen Moment innehalten und uns fragen, jetzt darfst du die Folie anbeamen, wofür lebst du? Warum hast du einmal Ja zu Jesus gesagt? Was hat dich an ihm fasziniert und was fasziniert dich noch? Denk da einfach mal drüber nach. Und wenn ihr mögt, dürft ihr es eurem Nachbarn erzählen. Tauscht es doch mal miteinander aus. Denn indem wir es aussprechen, wird es noch mal ein Stück realer. Wer mag es gerne von hier vorne kurz erzählen? Also das kann ja so einfach ein Satz sein, was euch fasziniert hat und was euch noch fasziniert an Jesus. Und was euch jetzt eingefallen ist. Für was ihr leben wollt.
Was mich total begeistert hat, dass er am Kreuz gestorben ist für uns. Ja, und das fesselt mich bis heute.
Ja, ja. Wow. Danke. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das fesselt ihn noch heute und hat ihn total begeistert.
Mich hat fasziniert, junge Christen kennenzulernen und zu merken, wie die, also ich habe mich als junger Mann bekehrt zu Gott und habe junge Christen kennengelernt, die viel, wo ich das Gefühl hatte, die waren viel weiter als ich, die waren reifer, die konnten über ihre Probleme, ihre Themen, waren die gesprächsfähig und das hat mich angezogen und da habe ich gedacht, cool, das will ich auch haben.
Was mich an Jesus fasziniert ist, dass er sich so gedemütigt hat. Er ist der König der Könige. Und dass er so viel Barmherzigkeit hat, dass er zu den Armen gegangen, zu den Bedürftigen gegangen ist. Und dass er nicht gesagt hat, ich bin Jesus, ich bin der Herr. Und er hat sich so klein gemacht, ne? Und dass er für uns gestorben ist, natürlich ans Kreuz.
Danke. Wir können noch ein paar, wenn es so kurz ist, können wir noch ein paar hören.
Ja, mich hat zu Beginn fasziniert und tut es immer wieder, dass er reinwirkt in mein Leben. Dass er etwas verändert an einer Stelle, wo ich nicht weiter weiß. Und das passiert auf einmal, wenn ich mich aufmache.
Danke. Ich komme näher zu dir, dann brauchst du nicht.
Ja, was mich an Jesus wirklich fasziniert ist, dass wirklich Jesus unser wahrer Freund ist. In allen Begebenheiten, in aller, er hat uns, also er schenkt uns immer wieder viel Liebe und viel Kraft. Und ich wollte einfach auch nochmal Jesus mal Danke sagen, dass, also es hat mich auch wirklich fasziniert, auch Rehe kennenzulernen.
Antwort geben, was die gesagt hat. Jesus ist ja derjenige, wir haben einfach, Jesus hat keine anderen Hände, ich habe noch nichts Richtiges gesagt, wir haben keine anderen Hände, Jesus hat keine anderen Hände als die unseren. Und Jesus hat vieles, das Gedankengut, das er hatte. Wenn wir das praktizieren, dann sind wir mit ihm und dann sind wir für den Mitmenschen auch da.
Danke.
Ja. Weil ich will auch Jesus danken, der war immer in der Notwart für mich da und ich habe viele Erkrankungen gehabt und jedes Mal hat er mich wieder gerettet und neuen Mut gegeben, obwohl ich mich schon selber aufgegeben habe. Aber Jesus hat gesagt, komm, steh auf, Conny, mach weiter.
Super.
Danke, Jesus.
Wow, danke, Jesus.
Mich fasziniert an Jesus, dass Jesus heute noch Wunder tut.
Ja.
Das finde ich
Amen.
Super.
Ja. Darf ich dich fragen? Meine Frieden, ja. Ja? Der Felix ist hier, der ist ganz frisch zum Glauben gekommen. In diesem Jahr. War letzte Woche zum ersten Mal hier. Und dann haben wir zusammen Essen mit ein paar Leuten und er hat mir ein bisschen erzählt. Was hat dich an Jesus fasziniert?
Mich fasziniert vor allem, dass immer wieder Zeichen geschehen, die genau auf meine jetzige Situation zutreffen. Also ich habe eine Frage und dann erreicht mich ein Zeichen, was mir Antwort auf diese Frage gibt.
Wow, toll. Danke. Ist am Anfang so. Da kriegst du fast alles erhört und so weiter. Und zum Schluss, und dann muss man irgendwann... ist es ein bisschen geduldiger, so genau, wie so im normalen Leben auch. Schön, dass du das so erlebst. Felix hatte mir erzählt, er war, Esoteriker und das hat ihn einfach nicht erfüllt. Und hat im Internet Jesus gefunden. Und deshalb wollen wir auch unseren Internetauftritt, da wollen wir richtig dran arbeiten. Wir sind dabei, eine... So unter der Unterschrift, Überschrift, heute an Gott glauben, Fragezeichen, Ausrufezeichen, da was reinzusetzen. Weil eben, es gibt es immer wieder, dass Menschen im Internet suchen, weil in den Gemeinden, da denkt man ja, das ist ja eh langweilig, da gehe ich nicht hin. Also gucke ich im Internet. Aber schön, dass du hier bist, super. Jo, Doris.
Mich hat damals fasziniert, dass Jesus einer Person in meinem Umfeld so eine Freude geschenkt hat. Also vorher war das eben nicht so. Und dann hatte die Person sehr viel Freude. Das hat mich sehr fasziniert. Und heute fasziniert mich, dass Jesus mich liebt.
Danke. Danke. Vielen Dank. Jetzt bitte ich mal alle diejenigen oder stehen wir doch alle auf. Und ich bete mal um neue Leidenschaft, besonders für die, die jetzt sagen, oh, so Leidenschaft bin ich nicht mehr und ich wünsche mir mehr. Heiliger Geist, komm und wecke du die Leidenschaft neu in uns. Hilf uns, gib uns Erinnerungshilfe an das, was du uns schon geschenkt hast, was wir alles vergessen haben. Ich hab Heilungen vergessen, die ich erlebt habe und erinnere mich dann an die Sachen, wo es nicht passiert ist. Das ist einfach blöd. Hilf mir, mich zu erinnern an das Gute. Hilf mir, uns zu erinnern an das, wieso wir vielleicht vor Jahren einmal Ja gesagt haben zu dir, wie du uns begegnet bist. Hilf dir uns, unseren Auftrag wieder neu zu ergreifen. Wecke du die Leidenschaft neu, besonders in denen, die schon lange mit dir unterwegs sind und wo vielleicht etwas eingeschlafen ist, etwas normal geworden ist. Und dass wir wieder leidenschaftlich sind. Und ich danke dir so für dich. Ich danke dir, dass wir dich haben. Ich danke dir für deinen Auftrag. Ich danke dir für deine Berufung, auch deine Berufung für die Gemeinde. Ein Licht zu sein, Salz zu sein, einen Unterschied zu machen. Danke, Jesus, das ist so gewaltig. Dafür lohnt es sich zu leben. Dafür lohnt es sich echt. Pflanze das in unser Herz. Pflanze das in unser Herz, Jesus. Wirke du, Heiliger Geist. Vater, und wir bitten dich auch, sofern wir Angst haben vor diesem Virus, dass du uns mit deinem Frieden erfüllst und mit deiner Liebe. Dass du uns hilfst, ganz praktisch umzugehen damit und dass du, wir bitten dich für alle, die erkrankt sind, bitten dich für die Ärzte und Ärztinnen, Pfleger und Pflegerinnen, die um sie sind, ganz besonders für sie, die da diesen schweren Dienst tun, dass du ihnen begegnest und sie schützt und dass es sich nicht weiter ausbreitet. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, wir bitten dich für diese Stadt, wir bitten dich für die verschiedenen Dörfer und Städte, aus denen wir kommen, dass du deinen Schutz um uns gibst. Und wir bitten dich um Weisheit für all die, die Verantwortung tragen, für unsere Regierung, für die Regierungen dieser Welt, für unseren Gesundheitsminister, für alle Bürgermeister, die damit zu tun haben, Schulleiter, gib du Weisheit, bewahr du uns vor Panik und Panikmache, gib du Weisheit und begegne du in dieser ganzen Geschichte vielen Menschen neu und erstmalig. Und gemeinsam lasst uns beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nimm noch mal kurz Platz. Ich